Mein Gast ist der Berliner Historiker Alexander Geppert. Sein Forschungsgebiet sind Weltraumfantasien und Utopien des 20. Jahrhunderts und wie sie unser Jahr, unser aller Denken über unsere Zukunft geprägt haben. Klingt als Gegenstand wissenschaftlicher Auseinandersetzung erstmal kurios, ist es aber gar nicht, wenn man sich näher damit befasst und mit Alexander Geppert spricht. Ich hatte vor der Sendung die Gelegenheit dazu. Ich fragte ihn zu Beginn, was das genau alles beinhaltet, dieses Forschungsfeld, das er in Anlehnung an einen amerikanischen Kollegen Astrofuturismus genannt hat.
Astrofuturismus ist ein Begriff, der aus der amerikanischen Literaturwissenschaft stammt. Und damit meint man die Vorstellung, dass sich die menschliche Zukunft sozusagen fast unweigerlich im Weltraum abspielen würde. Und das ist ein Gedanke, der sich historisch sehr gut und sehr präzise verfolgen lässt. Und wenn man als Historiker versucht, Astrofuturismus zu historisieren, also diese Art von Konstellation in der Geschichte nachzuverfolgen, dann überlegt man, wie kommt es, dass zu bestimmten Zeiten diese Vorstellung besonders prominent und besonders populär war. Und das war insbesondere in den 50er und 60er Jahren so.
Wie sind Sie denn selbst überhaupt zu diesem Thema gekommen? Steht da ein begeisterter Science-Fiction-Leser dahinter?
Nicht wirklich. Eigentlich habe ich erst, seitdem ich angefangen habe, mich mit diesem Gebiet intensiv zu beschäftigen, mir quasi alte Science-Fiction-Literatur besorgt. Ich muss permanent UFO-Filme und Weltraumfilme der 50er und 60er Jahre sehen. So im Nachhinein sind solche Entscheidungsfindungsprozesse, wie man sich ein neues Thema sucht als Wissenschaftler, immer schwierig. Also man lernt sehr stark intuitiv zu werden im Laufe der Zeit. Und man orientiert sich am Forschungsstand, man überlegt, was machen die Kollegen so, was sind die Fragen, die gerade in der Wissenschaft diskutiert werden. Natürlich nimmt man auch als Zeitgenosse an seiner Zeit teil und überlegt zumindest sehr indirekt, was sind da gerade große Fragen, was für Fragen stellt die Gegenwart. Und rein innerwissenschaftlich hängt das aber sehr viel mit Räumlichkeit zu tun. Ich interessiere mich sehr für die Räumlichkeit des Weltraums. Es gibt seit ungefähr 10, 15 Jahren den sogenannten Spatial Turn. Da wird darüber nachgedacht oder Historiker haben angefangen oder haben begriffen, kann man vielleicht besser sagen, vor 10, 15 Jahren, dass Geschichte sich immer in Raum abspielt, dass man versucht, eine räumliche Dimension in die Geschichte einzuschreiben. Und wenn man das sehr ernst nimmt, diesen Spatial Turn, und den sowohl versucht zu konkretisieren, als auch zu historisieren, nicht als rein theoretische Suchbewegung, sondern ganz praktisch, ich muss ja mit Quellen arbeiten als Historiker, dann ist es gar nicht so weit von der Frage nach Räumlichkeit zum Weltraum. Und deswegen habe ich mich vom Spatial Turn gewissermaßen anregen lassen und habe dann überlegt, naja, wenn Räume oder Räumlichkeit interessant ist, dann ist eigentlich auch die Frage nach dem Weltraum interessant. Wie hat sich unser Denken über den Weltraum und auch in dem Weltraum mit der fortschreitenden Erschließung verändert? Wie haben wir den Weltraum imaginär mit Dingen ausgestattet und damit eigentlich diesen Raum für uns erst erschaffen? Und deswegen habe ich dann irgendwann überlegt, das ist ein gutes Thema. Hierzulande wird das mitunter noch als etwas exotisch betrachtet, was ich aber eigentlich für etwas ignorant halte. Es ist ein ganz wichtiges Thema. Es ist viel weniger exotisch und viel weniger ausgefallen oder spinnert, könnte man sagen, als man auf den ersten Blick meinen könnte.
Sie sagen, dass es immer noch als exotisch wahrgenommen wird, aber das hat sich ja jetzt erübrigt dadurch, dass die Deutsche Forschungsgemeinschaft Ihnen für diese Arbeiten 1,1 Millionen Euro zur Verfügung gestellt hat. Das heißt, man nimmt das, was man vielleicht früher als Spleen abgetan hätte, jetzt auch durchaus sehr ernst.
Das hoffe ich. Ich war auch selbst sowohl sehr überrascht als auch überglücklich darüber, dass ich dort die Gremien überzeugen konnte. Selbstverständlich sind auch in solchen Entscheidungsfindungsprozessen ist immer ein gewisses Ausmaß an Willkür eingebaut. Deswegen darf man sich auch nicht zu viel einbilden, wenn man mal Glück gehabt hat. Aber offenbar ist mir das gelungen. Ja. Und dass man sich dazu dort entschlossen hat, mir diese Mittel zur Verfügung zu stellen, war für mich persönlich so ein ganz großer Glücksgriff. Und jetzt habe ich 5 Jahre Zeit mit einem Team, das ich gerade aufbaue, den Weltraum gewissermaßen historisch zu erkunden.
Und ganz konkret, Sie haben das ja vorhin schon ein bisschen erläutert, geht es ja um die Erforschung dieser Wechselbeziehungen zwischen Fiktion auf der einen Seite und technische Entwicklung auf der anderen Seite, immer was den Weltraum betrifft. Heißt das, dass die Utopien und Fantasien, egal ob sie nun in Literatur oder Film entwickelt wurden, viel stärker auf die realen Gegebenheiten eingewirkt haben, als man sich das vielleicht so gemeinhin denkt?
Ja, das würde ich auch so sehen. Das ist natürlich ein ganz kompliziertes Wechselverhältnis. Man würde immer, auf den ersten Blick würde man meinen, die Fiction ist der Science sehr weit voraus, aber in Wirklichkeit ist das ein Abhängigkeitsverhältnis, was auch damit zu tun hat, dass ganz viele der sogenannten Rocket Scientists, wie man im Amerikanischen sagen würde, die aber, das ist eigentlich ein falscher Begriff, ist, die meisten Rocket Scientists, zumindest der 50er Jahre, sind Ingenieure und Schriftsteller und kommen aus ganz unterschiedlichen Bereichen, das sind keine wirklichen Wissenschaftler. Und die haben sich auch an der Beteiligung, also die haben quasi an dieser Fiktion dazu beigetragen. Das sind zum Teil sehr bewusst lancierte Fiktionen und das ist immer ein Wechselspiel. Und man kann natürlich gut fragen, ist die Zukunft so gekommen, weil man sich früher gedacht hat, dass die Zukunft so aussehen müsste, oder ist die Zukunft so gekommen, weil sie sich unweigerlich oder fast zwangsläufig so hätte entwickeln müssen. Und dieses Wechselverhältnis interessiert mich, wo sind die fiktiven Anteile, wo sind die in Anführungsstrichen wissenschaftlichen Anteile, und natürlich sind da auch die Grenzen sehr fließend, zumal ganz viele derjenigen, die eigentlich für die in Anführungsstrichen wiederum wissenschaftliche Seite verantwortlich gewesen wären, sich auch daran beteiligt haben, diese Fiktion zu befeuern und Bildwelten zu schaffen.
Das interessiert mich jetzt gerade mal, weil Sie sagten, Sie wurden vielleicht sogar bewusst lanciert, diese Fiktion. Bitte an einem Beispiel das mal deutlich machen, Herr Gebert.
Das berühmteste Beispiel, das auch ich nicht gefunden habe, das weiß man. Werner von Braun ist natürlich auch in Deutschland ein Begriff und hat in den USA, nachdem er am Ende des Nationalsozialismus gewissermaßen aufgekauft worden war, mit seinem Team importiert worden war, hat Anfang der 1950er Jahre mit Chesley Bonestell, einem berühmten amerikanischen Grafiker und Illustrator, sehr gezielt lange, lange gearbeitet und dann Bilder geschaffen und also Bildwelten kreiert, die zunächst in Zeitschriften veröffentlicht wurden, die dann sehr schnell zu Buchpublikationen wurden. Und dort davon ausgehend haben sich also sehr viele Zeichner und Grafiker der Zeit haben angefangen, sehr bunte Bilder zu malen, wo dann Menschen den Mars bevölkerten, Weltraumkolonien à la Laqueur, sozusagen große Raketen wurden dort gezeichnet. Und das wurde sehr präzise, sehr detailliert dem Publikum verkauft. Und das waren Bücher, die auch sehr schnell beispielsweise ins Deutsche übertragen wurden. Der Fischer Verlag hatte diese Bücher in mehreren Auflagen, die waren sehr, sehr erfolgreich hierzulande. Und gleichzeitig gab es natürlich auch hierzulande Künstler und Grafiker, die ganz Ähnliches versucht haben. Klaus Bürgle ist ein Beispiel. In Göppingen ist gerade eine große Ausstellung zu Ende gegangen. Der hat also aus deutscher Seite, der wird gerade so ein wenig wiederentdeckt, hat ein ganz, ganz wichtiges Werk geschaffen im neuen Universum. Es ist eine wichtige populärwissenschaftliche Zeitschrift gewesen. Und dort finden sich großformatige, große Poster, die Stadt der Zukunft, Unterwasserstädte, aha, Marskolonien, Weltraumbahnhöfe. Und das waren Bilder und Bildwelten, an denen die eigentlich Interessierten beteiligt waren, die aber die Fantasie dieser Zeit ganz massiv angeregt und angefeuert haben.
Auch die Fantasie der Literaten und dann wahrscheinlich auch der Filmregisseure, nehme ich mal an.
Genau, Film ist ohnehin ein gutes Stichwort. Man weiß, und auch das ist eigentlich nicht ein origineller Punkt von mir, es gibt einen ganz wichtigen Film von Fritz Lang, Frau im Mond von 1929, der als der erste Weltraumfilm aller Zeiten gilt, was nicht ganz stimmt, es gibt auch frühere Filme, aber vor allen Dingen in den 50er und 60er Jahren gibt es ein großes Genre von Filmen, in denen über menschliche Zukunft im Weltraum nachgedacht wird. Es sind vor allen Dingen amerikanische Filme, die aber auch in Deutschland und in Europa gezeigt wurden, und zum Beispiel der Spiegel bringt regelmäßig Rezensionen, überlegt, was das wieder bedeutet, was dort eine Zukunft nahegelegt wird. Und es ist auch argumentiert worden, dass beispielsweise, also man muss natürlich auch immer Ost-West eigentlich unterscheiden, und obwohl ich Westeuropa-Historiker bin, kann man in mancherlei Hinsicht auch aus meiner Perspektive natürlich nicht die östliche Imagination auslassen. Und es ist argumentiert worden, dass die DDR, in der es auch eine ganz große Science-Fiction-Tradition gibt, in der auch viele Bildwelten geschaffen wurden, dass eigentlich das Vermächtnis der DDR in 3-4 Weltraumfilmen lag, die die DEFA ab Ende der 1960er Jahre quasi gedreht hat.
Alexander Gebert, warum ist denn überhaupt der Weltraum so wichtig geworden? War denn so in dieser Zeit Anfang bis Mitte des 20. Jahrhunderts ein zukünftiges Leben ohne die Eroberung des Weltraums gar nicht mehr vorstellbar? Was sind denn die Gründe dafür gewesen?
Nein, warum? Man kann dann natürlich darüber nachdenken, warum wird gerade der Weltraum gewissermaßen imaginär bevölkert? Warum wird gerade der Weltraum ausstaffiert? Und zeithistorisch wurde immer argumentiert, das sind so Argumente, die man als Historiker immer wahrnimmt und aber versucht in Klammern zu setzen und etwas dazu zu sagen und also die nicht die nicht zu glauben, aber zu analysieren. Und das klassische Argument ist, das sei eine anthropologische Grundkonstante. Der Mensch sei geboren, es sei ihm in die Wiege gelegt worden, seine Grenzen zu überschreiten. Und dann hätte man, so argumentierten die Protagonisten und die Zeitgenossen, dann wäre irgendwann der Erdball erschlossen worden und dann würde es den Menschen quasi über sich hinaus drängen. Kraft Erike, ein Vordenker, auch deutscher Herkunft, hat in den USA irgendwann von der dreidimensionalen Zivilisation gesprochen, die wir werden müssen. Man müsste also die Erde verlassen, man müsste die Schwerkraft überwinden. Das war also Arthur Clarke, dem großen britischen Science-Fiction-Autor zufolge, war dass der Mensch an die Erde gebunden ist, dass wir die Schwerkraft, der Schwerkraft unterliegen und diese nicht beherrschen können und nicht die Schwerkraft überwinden können. Das war also für Arthur Clarke gewissermaßen das war der Hauptgrund, worunter die Menschheit zu leiden hätte, und es gelte zunächst, die Schwerkraft zu überwinden, dann würde alles gut. Und warum das natürlich gerade der Weltraum ist, ist rückblickend schwierig zu sagen, aber natürlich ist da der Raum unendlich und dort kann die Fantasie heiß laufen und in allen möglichen Bereichen Dinge ansiedeln, die man beispielsweise, man könnte ja auch überlegen, dass es in den Ozeanen hätte passieren können, in den Weltmeeren.
Genau.
Aber daraus natürlich, dass man halt doch begrenzt. Die Weltmeere sind nicht so ausstaffierbar. Die Wahrscheinlichkeit, dass es in den Weltmeeren völlig fremde Zivilisationen gibt, ist dann doch begrenzt als im Weltraum, wo man halt alles denken kann und dann auch sollte.
So gesehen blieb dann Kapitän Nemo, die Fiktion von Jules Verne, dann doch ziemlich allein, was das Ausleben von Fantasien im Meer angeht. Ja.
Genau, wobei es dann ganz interessante Zusammenarbeiten auch aus deutscher Perspektive mit der NASA gab, die dann irgendwann überlegt hat, auch in den 70er Jahren, es gab dann Versuche, also natürlich für Astronauten, auch für zukünftige Astronauten, hat man immer wieder nach Orten gesucht auf dem Globus, wo man also Leben im All oder also die Bedingungen gut simulieren könnte. Und es gab also die Antarktis, wurde immer drüber nachgedacht, aber es gab in der Tat Versuche, dass man beispielsweise Astronauten in so Unterwasserstätten oder Unterwasserstationen hat also leben lassen für eine gewisse Zeit, um dort zu erproben, wie das Überleben im All möglich sein könnte, was natürlich dann noch immer mit großen Kosten verbunden ist, aber nichts gemein hat mit den Kosten, die entstehen, wenn sie eine, wie auch immer, Marskolonie bauen wollen.
Soweit fürs Erste der Berliner Historiker Alexander Gebhardt über seine Forschungen auf dem Feld des Astrofuturismus. Ich spreche gleich weiter mit ihm nach einem musikalischen Zwischenspiel. Und da hören wir Musik aus dem Quartett in A-Dur von Franz Anton Hofmeister. Sie hören das HR2 Kulturfrühstück an Himmelfahrt mit einer Extra-Ausgabe. Alexander Gebhardt ist mein Gesprächsgast, Historiker und Forscher auf dem Gebiet des Astrofuturismus. Das ist ein Gegenstand, in dem er über die Wechselwirkung von literarischen oder cineastischen Ideen über die Eroberung des Weltraums und den technologisch-ingenieurwissenschaftlichen Umsetzungen forscht. Im ersten Teil des Gesprächs erklärte Alexander Gebhardt, dass die Ideen von Zeichnern, Regisseuren oder Schriftstellern durchaus ihren Einfluss hatten auf die reale Forschung. Bedeutet das nun im Umkehrschluss, wollte ich von ihm wissen, dass der in den 50er und 60er Jahren realisierte Einzug des Menschen ins Weltall, sei es durch den Sputnik-Satelliten oder durch die Mondlandung, ohne diese fixen Ideen gar nicht möglich gewesen wäre?
Nein, also ich glaube, die Fiktion spielt einen ganz großen Teil und die Vorstellung, wie so etwas machbar sein könnte, und auch der Wille spielt eine ganz entscheidende Rolle. Aber das zum ausschließlichen Argument zu machen, zum ausschließlichen Grund, das würde dann doch zu weit gehen. Man muss auch das Militärische selbstverständlich bedenken. Es geht auch um Waffentechnik. Auch diese Fiktionen wurden zum großen Teil mit Angst. Also Werner von Braun sagte immer, wenn wir nicht als allererste den Mond besiedeln, der Mond ist die ideale Abschussbasis für Atomraketen. Wenn wir das nicht tun, dann machen das die Sowjets. Also wird es da auch sehr ernsthaft. Und natürlich stehen da auch also wirtschaftliche Interessen stehen zur Debatte. Satelliten, es war sehr klar, dass man sehr schnell über Satelliten Nachrichten übertragen konnte. Schon ganz früh gibt es Ideen, was im Moment wieder diskutiert wird, was mir zum Teil fast absurd scheint, das Klima zu beeinflussen. Die Idee eines Weltraumspiegels ist eigentlich die Idee, die der ISS, der Weltraumstation, lange, lange voraus ausgeht. Die Weltraumstation, die jetzt also inzwischen vollendet ist, ist als Projekt viel älter als beispielsweise die Idee der Mondlandung. Und dort wurden zumindest anfänglich, es gab immer diese Doppelbewegung. Auf der einen Seite die Menschheit über sich hinaus selbst ins All drängt, aber auch umgekehrt. Also nicht nur die Außerirdischen, die von außen kommen, um uns zu besuchen, sondern auch, dass also man gezielte Rückwirkung oder gezielte Effekte auf die Erde haben möchte. Und da stehen dann, wie gesagt, militärische, politische, wirtschaftliche, soziale Interessen im Vordergrund. Und deswegen würde ich sagen, die Fiktion spielt einen ganz großen Anteil, weil die diese Begeisterung befeuert, ohne die das alles nicht passiert wäre oder möglich geworden wäre. Aber ich würde nicht sagen, dass das das Einzige ist. Das würde also dann doch den Science-Fiction-Autoren und den Weltraumfilmen und den UFO-Vorstellungen und den UFO-Sekten zu viel historische Wirkmacht einräumen. Also das wäre so, so eindimensional, darf man das dann doch nicht sehen.
Ja, aber es hat auf jeden Fall mitgeholfen, diese Ideen dann zu popularisieren und sich damit sozusagen den Rückhalt der Bevölkerung zu holen, denn diese Projekte sind ja alle hundsteuer gewesen.
Genau, das sind sie immer noch, was man also, ich schreibe gerade einen Text über die Geschichte von Vorläuferprojekten wie der Internationalen Raumstation. Und bei der Internationalen Raumstation, die heute leider würden manche der Protagonisten sagen, ich bin da auch da natürlich also nicht leidenschaftslos, aber ich bin weder Gläubiger noch Kritiker. Die Internationale Raumstation, das macht sich niemand bewusst, ist das gilt als das teuerste zivile Projekt der Menschheitsgeschichte. Gleichwohl diese Art von Imagination oder Fantasien oder also Zukunftseuphorien, die ähnliche Projekte, die viel weniger ausgereift waren und die Internationale Raumstation existiert, die solche Projekte in früheren Jahren befeuern konnten, die werden damit ja gar nicht mehr verbunden. Wir verfolgen das mit großem Interesse, aber das steht nicht im Zentrum unserer Zukunftshoffnung.
Jetzt gucken wir mal, was denn daraus geworden ist aus diesen Utopien und Fiktionen in dem Moment, als man es erreichte, was man ja eigentlich dann schon über Jahrzehnte oder sagen wir mindestens über ein Jahrhundert anstrebte. Also der Mond war ja seit Jules Verne der Fixpunkt aller Wünsche und allen Begehrens. Wie stark hat sich dann diese Realisierung dieser Fantasie wiederum auf die weiteren Fiktionen dann ausgewirkt?
Da spielen Sie mir gewissermaßen einen Ball zu, den ich besonders gerne zurückspiele. Denn das, meine Historikerkollegen würden sagen, warum macht man das? Das ist doch eigentlich Killefit, das sind Spinnereien, und ich versuche natürlich nachzuweisen, dass das Dinge sind, die gewirkt haben. Und aber gerade dort, also bei einer solchen Frage, wie hat sich erreicht das, oder wie haben realisierte Projekte auf die Begeisterung oder in das Interesse am Weltraum zurückgeschlagen. Dort lässt sich ganz hervorragend zeigen, dass eine solche kulturwissenschaftliche oder kulturgeschichtliche Perspektive, wie ich sie einzunehmen versuche, sehr wohl sich darauf auswirkt, was so historisch relevant ist. Man kann nämlich nachweisen, dass immer nachdem Dinge erreicht worden waren, beispielsweise der Sputnik, von einem Sputnik-Schock kann in Westeuropa überhaupt keine Rede sein. Der Sputnik hat zu großen Desillusionierungen geführt. Als das erste Mal Bilder vom Mars zurückgefunkt wurden, als die ersten Sonnen auf dem Mars gelandet waren und man wusste, es gibt keine Atmosphäre, natürlich findet man keine grünen Männchen, aber so ein wenig Hoffnung hatte man immer noch. Und als die ersten Bilder kamen und also das einfach eine große, große, rote, unwirtliche, stürmische Wüste war, sorgte das für große Enttäuschung. Und ähnlich mit der Mondlandung, nachdem der erste Mensch im Juli 1969 den Mond betreten hatte, war der zweite Mondflug, das Interesse hatte längst abgenommen oder war erlahmt. Die Begeisterung ging schlagartig zurück und vielleicht könnte man die Internationale Raumstation in diese Reihe stellen. Dinge, die dann geschafft worden sind, die natürlich nie vollständig das zeigen, was man sich vorher vorgestellt hat. Also wenn das realisiert wird, ist die Enttäuschung fast immer da, dass die Ausstaffierung mit großartigen, bunten Bildern, die vorher dort war, nie natürlich mit der Realität so mithalten kann. Also führt das immer zu so sehr merkwürdigen Desillusionierungseffekten.
Ja, Desillusionierungseffekten tatsächlich auch auf die Literaten oder auf die Filmregisseure. Denn nehmen wir mal den neuen Roman von Frank Schätzing nur zum Beispiel. Limit, der kommt ja auch nicht über den Mond hinaus. Das heißt, man arbeitet oder bastelt eigentlich an den Modellen weiter, die, wenn ich sie dann zitieren darf, eigentlich seit 100, vielleicht sogar 150 Jahren schon vorliegen.
genau, 100 Jahre, auch 150 Jahre wäre zu weit gesagt, seit ungefähr den 20er Jahren hat man massiert angefangen, über sowas nachzudenken, also seit den 20er Jahren, genau. Das sind alte Utopien, die in irgendeiner Weise umgesetzt werden, aber unser Arsenal ist nicht, also ich möchte nicht sagen, unser Arsenal ist erschöpft, aber die Realisierung und die Umsetzung ist dann doch so aufwendig und so schwierig und mit solchen finanziellen Mitteln verbunden, dass eigentlich unsere Fantasie schon längst vorausgeeilt ist und wir dann mit Enttäuschung reagieren, wenn das, was dann doch möglich ist, nach natürlich komplizierten Entstehungsprozessen, wenn das dann passiert, ist halt doch so, kann dann die Fantasie muss enttäuscht sein. Insofern, und das ist auch das, was Ingenieure und Techniker bei der NASA und bei der ESA ihren Kollegen von damals vorwerfen, dass die eigentlich zu vollmundige Versprechungen gemacht hätten, zum einen, und dass nichts auf Nachhaltigkeit angelegt gewesen wäre. Das ist auch, soweit ich das weiß, Tenor, zumindest bei der ESA sagt man heute, naja, die Mondlandung, es war alles, also die Mondlandungen, es waren ja insgesamt 6 mit 12 Menschen, die auf dem Mond gelaufen sind bis 1972. Und da sagt man, naja, das war alles wunderbar, die haben das alles genutzt. Und natürlich gab es Nachfolgeprojekte, aber der politische Wille ließ nach. Aber eigentlich war in diesen Projekten, die man realisiert hat und realisieren konnte, war nichts angelegt, was also weitergewirkt hätte. Und das ist eigentlich, sind die beiden Vorwürfe, die diese, also diejenigen, die das heute betreiben, was ich historisch betrachte, was die ihren Kollegen von früher vorwerfen.
Dann ist also die Verwirklichung all der Hoffnungen, hat sich also lähmend auf den Geist der Utopien ausgewirkt. Das ist das eine, aber auch anscheinend lähmend auf uns, wie wir gar nicht mehr wahrnehmen, wie sehr wir den Weltraum eigentlich nutzen, sei es dadurch, dass wir mobil telefonieren oder halt eben navigiert durch den Straßenverkehr fahren. Das hängt ja alles eben mit diesen Errungenschaften zusammen.
Genau, das ist halt die klassische Frage, also leben wir im Space Age? Und man würde auf den ersten Blick meinen, auf keinen Fall leben wir im Space Age, denn wie man in den 60er Jahren auch in Umfragen nachweisen kann, für das Jahr 2000 würde angenommen, wir wären alle mal, also zumindest in den Ferien, auf dem Mond gewesen. Wenn das Space Age ist, was ich oder meine Mitarbeiter und ich oder Historiker im Allgemeinen, was wir historisch suchen, dann hat das Space Age längst gescheitert. Wenn aber man sagt, naja, GPS und Mobiltelefone und Raketen und Satelliten, der erdnahe Orbit, was dort alles passiert, dann leben wir selbstverständlich im Space Age. Und dann hat der Weltraum auch ganz praktische, tatsächliche Auswirkungen auf uns, die wir also täglich spüren, ohne darüber nachzudenken.
Ja. Welche Visionen wären denn eigentlich zweckdienlich für die Zukunft, sozusagen als Appell für eine jüngere Generation, die ihre Fantasie spielen lassen will? Was wäre denn dann als nächstes zu erobern aus Ihrer Sicht, Alexander Gebhardt? Oder brauchen wir das eigentlich gar nicht?
Da fürchte ich, müssen Sie jemand anderes fragen. Denn ich bin Historiker, ich bin für die Vergangenheit zuständig bis zu einem gewissen Grad. Insofern kann ich Ihnen nicht sagen, ob Obamas Idee, den Mond auszulassen und dann doch direkt zum Mars zu gehen, wie das George Bush auch schon angekündigt hat, ob das die richtige Entscheidung ist. Ich beobachte das immer mit Interesse, was dort entschieden und passiert wird und also sehe, dass dieses Denken, das Interesse scheint meines Erachtens am Weltraum momentan einer großen Renaissance zu unterliegen, die natürlich mit unseren eigenen Problemen der Klimakatastrophe, Globalisierung, die ohnehin ohne Weltraumvorstellung auch global, die Idee des Globus, hätte sich so nicht entwickelt, wie ich das untersuche. Aber wie es weitergeht oder wie es weitergehen sollte, da muss ich also der Historiker sagt normalerweise, it's not my period, wenn er befragt wird zu einer Zeit, über die er nicht sprechen kann. Und da muss ich nicht sagen, kann ich nicht sagen, it's not my period, sondern it's not my time oder sowas. Ich bin nicht, also das ist, ich bin weder Soziologe noch Prognostiker, also das kann ich Ihnen nicht sagen.
Aber wir leben auf jeden Fall in ernüchternden Zeiten, denn mit der Gegenwartsliteratur beschäftigen Sie sich ja trotzdem.
Genau, das tue ich, aber, und das kann ich auch nur als kritisch informierter Zeitgenosse beobachten. Mein Eindruck ist, dass zumindest das Denken und das Nachdenken über solche Themen sehr angeschwollen ist, also dass Schätzing halt einen solchen Roman schreibt zu dem Thema und einen solchen Bestsellerfolg landet. Vermutlich würde er sich da sehr originell halten, was er auch vielleicht ist, aber das ist eigentlich, also da ist er längst nicht der Einzige. Es gibt interessante neue Weltraumfilme. Gleichzeitig ist natürlich immer so ein wenig Nostalgie eingebaut, weil das also alles doch komplizierter und unschöner zum Teil auch ist. Und also man sich sich nicht mehr so hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken traut, wie man das halt in den, vor allen Dingen in den frühen 50er Jahren vor Sputnik eigentlich. Also die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg bis ungefähr 1957, das würde ich als die wahre Phase der, oder die Hochphase, wahre ist kein gutes Wort, die Hochphase der Weltraumbegeisterung bezeichnen, bevor also effektiv auch nur überhaupt irgendwas passiert ist.
Alexander Gebhardt, meine letzte Frage. Wie sehr hat Sie das denn persönlich selbst animiert, den Weltraum mal zu erfahren? Kann man sich damit historisch-wissenschaftlich beschäftigen, ohne nicht auch die große Lust zu bekommen, dann doch mal abzuheben und sich das anzuschauen, über was so viele Menschen in den vergangenen 100 Jahren so bunt und fantasiereich nachgedacht haben?
Ja, aber ich fürchte, auch da bin ich zu nüchtern. Dann bin ich erstens zu alt, ich habe das Falsche studiert. Körperlich ging das vielleicht, aber dass ich den Weltraum befahren werde, halte ich leider für sehr, sehr unwahrscheinlich.
Und wir lernen, dass Weltraumforschung nicht gleich bedeutet, dass man den Boden unter den Füßen verliert. Das war der Historiker an der Freien Universität Berlin, Alexander Gebhardt, zum Thema Weltraumfahrt in Realität und Fiktion am heutigen Himmelfahrtstag. Er war mein Gast im heutigen HR2 Kulturfrühstück extra.